So, ich möchte zum Anfang noch beten und dann starten wir in den heutigen Bibeltext rein. Ja, ich bin dir dankbar, dass heute wieder Freitag ist und dass wir uns heute treffen dürfen, um in dein Wort hineinzuschauen. Ich bin dir dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort unser Leben durchleuchtet und darin einfach sichtbar wird, wie wir leben, Herr, wer wir sind und dass wir auch erkennen dürfen in deinem Wort, wer du bist. Danke, Herr, dass du dich offenbarst und zeigst, wer du bist. Und ich bete darum, dass du uns heute ruhige Herzen gibst. Herr, wir kommen ja nach einer vollen Woche heute hier Abend zusammen und du siehst jeden Einzelnen, was jeden auch beschäftigt, womit er vielleicht auch zu kämpfen hat. Herr, bring du uns zur Ruhe, dass wir zuhören können, was du zu sagen hast. Amen. Vor circa 2 Monaten, da durften Yassi und ich uns so einen Traum erfüllen. Und zwar hatten wir einen Roadtrip durch die USA gemacht, durch die ganze USA. Aber wir sind rübergeflogen für 3 Wochen. Wir haben in Kalifornien gestartet, sind dann auch leicht östlich gefahren, dass wir einfach 4 Bundesstaaten mitnehmen durften. Und es war ein Wahnsinnsurlaub. Und als wir im Bundesstaat Utah waren, da durften wir auch was ganz Besonderes miterleben. Das war irgendwie zufällig, das war gar nicht geplant. Auf jeden Fall durften wir bei einem Rodeo dabei sein. Und es war genau so, wie du es aus dem Film kennst, genau so. Und es war der Hammer und es war ziemlich cool, das war verbunden mit so einem Stadtfest. Also am Nachmittag war es so ein Stadtfest, so ein bisschen, ja, so kirmesmäßig mit ja, so Fressbuden und dann so Buden, da wo du halt irgendwie so was gewinnen kannst. Wenn du da irgendwas abschmeißt, dann kriegst du halt so die typisch großen Plüschtiere und dann gab es halt ja, so ein paar Karussell und Achterbahnen und so. Ja. Und am Abend war eben dieses Rodeo und es war ziemlich cool und dann haben wir uns unsere Karten gekauft, dann sind wir da rein und haben unsere Plätze gesucht. Und kurz nachdem wir unsere Plätze dann eingenommen haben und es losgehen sollten, da kam noch so eine kleine Show, da wurden ein paar Leute vorgestellt und dann, bevor es losgehen sollte, kam was ganz Besonderes. Etwas, womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Der Stadionsprecher hat eine Durchsage gemacht und hat gesagt, und zum Anfang wollen wir zusammen beten. Und ich saß da und sagte mir, wie bitte? Wir beten zusammen? Und auf einmal stehen hunderte Menschen auf, es wird ruhig. Jeder nimmt seine Cap oder seinen Cowboyhut ab und dann ist ruhig und der Stadionsprecher betet. Und für mich war das unfassbar. Und ich dachte mir so, wie kann das sein? Also so mit so vielen Leuten zu beten, das kenne ich irgendwie nur aus so einer Gemeindeaktion, aus einem Gottesdienst oder so. Aber hier war kein Gottesdienst. Das war ein Rodeoplatz und alle stehen auf. Und ich fand es total interessant, dass eine riesige Menschenmasse aufsteht, um zu beten. Und ich kenne die Menschen dort gar nicht. Und ich kann auch nicht in ihr Herz hineinschauen. Ich weiß nicht, wo sie stehen. Und doch war ich überrascht, dass alle aufgestanden sind, um zu beten. Und es war irgendwie ganz normal. Für alle war es ganz normal. Und ich denke tatsächlich, dass es für die Leute auch ganz normal ist, dass man dort vor einigen sowas Aktionen wie beim Rodeo oder was es da auch gibt, dass die Leute immer wieder aufstehen und dass gebetet wird. Dass es eben die Tradition auch dieses Staates ist. Man betet zusammen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben eine ganz normale Tradition ist, aber keine überrascht. Es gehört einfach dazu. Und ich habe so ein bisschen auf unser Leben übertragen müssen und ich dachte mir, ich glaube, in unserem Leben ist auch ganz vieles ganz normal in unserem christlichen Umfeld. Es ist für dich wahrscheinlich ganz normal, jeden Sonntag zur Gemeinde zu kommen. Und es ist für dich wahrscheinlich auch ganz normal, am Freitag hierher in die Jugend zu kommen. Es ist wahrscheinlich normal für dich, da hinten zu stehen und Lieder zu singen. Es wird für dich normal sein, deine Bibel aufzuschlagen, wenn wir gleich gemeinsam den Text lesen werden. Und es wird vielleicht auch ganz normal für dich sein, einen Dienst zu übernehmen, weil du halt in der Gemeinde bist. Wenn du hier als ein, wenn du in der Gemeinde als ein Gemeindekind aufwächst, dann ist es für dich auch ganz normal, in der Kinderstunde anzufangen. Dann gehst du alle Gruppen durch und dann endest du halt mit der Jugend, bis du dann irgendwann rausgehst. Und es ist für dich wahrscheinlich auch ganz normal, jedes Jahr Ostern zu feiern, wo wir daran denken, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Auch Weihnachten ist ganz normal. Da denken wir daran, dass Jesus auf die Erde kam. Und vielleicht kennst du das, dass in deinem Glauben mit der Zeit einfach so eine Routine eingekehrt ist. Und du tust, weil, was du tust, weil man es halt immer tut, weil es immer so gemacht wurde und alles läuft gleich. Es läuft so und du machst es, wie es immer gemacht wurde und alles wiederholt sich. Und irgendwie scheint es manchmal, so wie wenn sich alles im Kreis drehen würde. Immer derselbe Ablauf, immer dieselben Themen, denkst du, oh, schon tausendmal gehört. Immer dieselben Lieder, schon tausendmal gesungen, die kann ich eigentlich auswendig, muss nicht mal hingucken. Kann mit meinen Gedanken sogar abschweifen. Immer dasselbe. Du fühlst dich manchmal vielleicht wie so eine Dauerschleife gefangen und der Glaube ist für dich zu einer Normalität geworden. Und ich denke, in dieser Normalität, da kann ein sehr großer Betrug stecken. Und zwar, dass du dich mit Gott beschäftigst, aber gar keine Beziehung zu ihm hast. Dass du Gott kennst, du kennst ihn, aber mit der Zeit nur noch vom Hören sagen. Und du glaubst an ihn, aber dein Herz, das ist schon lange gar nicht mehr begeistert für Gott. Du brennst schon lange gar nicht mehr für Gott und du fühlst dich gefangen in einer oberflächlichen Glaubensroutine. Und so habe ich mein Thema heute genannt: Glaube ohne Inhalt, wenn Glaube zur Gewohnheit wird. Wir befinden uns ja aktuell im 1. Samuel und heute schauen wir uns das 4. Kapitel an. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr es auch gerne mal aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 4, ich lese natürlich nicht alles vor, wir gehen erstmal die ersten 8 Verse durch. Schauen wir uns heute mal an, das ist der Text für heute. 1. Samuel 4, dort heißt es, und das Wort Samuel erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Aphek gelagert und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns holen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade der Herrscharen, des Herrn der Herrscharen, der über dem Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen, und sie sprachen, wehe uns. Denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns. Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter retten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist Erwartungen an Gott, den Glücksbringer. Ich finde es so interessant, dass Israel in den Krieg zieht, und zwar einfach so. Wenn du ein bisschen in der Bibel liest, und es kommt auch noch im 1. Samuel, da wird es auch nochmal vorkommen, da wird immer wieder sichtbar, dass Israel eigentlich davor Gott immer wieder fragt: Gott, sollen wir in den Krieg ziehen? Sag, ist es richtig oder nicht? Sie wollen da eine Antwort, sie befragen Gott. Aber hier, da lesen wir gar nichts davon. Wird einfach nicht erwähnt, und ich finde es ein bisschen komisch. Warum wird Gott hier nicht gefragt? Ich meine, sie haben doch die Priester. Das sind doch die Elis, das sind doch Elis Söhne, und sie könnten doch die fragen, ob die nicht zu Gott gehen und sagen: Hey Gott, wie sieht's aus? Sollen wir das in den Krieg ziehen oder nicht? Oder sie können doch Eli fragen. Sie könnten auch zu Eli gehen und sagen: Eli, könntest du Gott für uns fragen? Sollen wir den Krieg ziehen oder nicht? Ich meine, sie hätten sogar Samuel fragen können. Samuel wuchs immer mehr zu einem Mann Gottes heran, und die Leute erkannten es. Die hätten auch Samuel fragen können: Samuel, kannst du Gott fragen? Sollen wir den Krieg ziehen oder nicht? Aber davon lesen wir gar nichts. Und das Kapitel 4 irgendwie geht sofort los mit dieser Schlacht. Israel zieht in den Krieg und sie verlieren. Und dann kehren sie geschlagen in ihr Kriegslager zurück. Und die Ältesten, die wirken irgendwie ein bisschen überrascht. Sie sind überrascht, und dann stellen sich die Frage, wie wir es gerade gelesen haben: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Also in dieser Frage, da hört man auch so eine gewisse Erwartungshaltung raus. So, naja, sie sind überrascht, was ist eigentlich passiert? Warum haben wir verloren? Und die Erwartung war eine ganz andere. Eigentlich haben sie damit gerechnet zu gewinnen. Die sind davon ausgegangen. Ich meine, sie kennen ja Gott und sie wissen, was Gott gemacht hat. Sie haben das noch in Erinnerung vielleicht, von dem, was sie gehört haben von Gott, welche Wunder er getan hat. Sie sind davon ausgegangen: Hey, wir haben Gott. Der ist eh auf unserer Seite, und darum gewinnen wir auch. Vielleicht waren sie auch davon überzeugt, dass Gott eigentlich helfen muss, weil sie sind ja Gottes Volk. Also sie können ja nicht anders als gewinnen. Aber diese Erwartung, die geht irgendwie nicht auf. Das, was sie gehofft hatten, hat nicht so funktioniert. Und dann nehmen sie die Sache lieber selber in die Hand. Und sie denken sich: Naja, wenn Gott nicht da ist, dann holen wir Gott zu uns. Dann holen wir Gott in unsere Schlacht rein. Und anstatt dass sich dieses Volk demütigt und umkehrt und vielleicht sagt: Okay, jetzt fragen wir doch lieber Gott, nehmen sie es selber in die Hand und haben die Idee: Wir nehmen die Bundeslade mit ins Kriegsgebiet, und dann wird Gott uns helfen. Wenn man das so anschaut, dann finde ich, der Anfang hier in dieser Geschichte wirkt irgendwie ein bisschen holprig. Sie ziehen in den Krieg, dann verlieren sie, sind überrascht, und dann sagen sie: Okay, wir holen die Lade. Und das kommt, oder da kommt so die Frage auf, so: Wo steht überhaupt das Volk? Also wo sollen wir die einordnen? Weil das wirkt so total durcheinander. Wo sind sie? Und in den letzten Themen hatten wir das zwar schon gehört, aber ich möchte es gerne noch mal kurz anschneiden, dass wir wissen, in welcher geistlichen Verfassung ist dieses Volk Israel überhaupt? Wenn wir uns die 3 Kapitel davor anschauen, dann merken wir, der geistliche Zustand von dem Volk Israel ist einfach nur dunkel. Ist komplett dunkel. Die Priester, die Söhne Hophni und Pinhas, die werden als Söhne des Teufels beschrieben. Sie versündigen sich an den gebrachten Opfern. Die Menschen kommen zu Opfern, und dann kommen die Priester und sie nehmen sich das Beste aus den Töpfen raus. Das, was sie wollen. Sie tun, was sie wollen. Und wenn die Leute nichts nicht machen und nicht herausgehen, dann bedrohen sie sie sogar. Und die Priester, sie schlafen auch mit allen möglichen Frauen. Und es war nicht so, dass diese Priester einfach ihre Aufgabe so ein bisschen vernachlässigt hätten. Sie haben genau das Gegenteil von dem bewirkt, wozu sie eigentlich da waren. Das ist so interessant. Die Aufgabe von den Priestern war eigentlich, das Volk Israel hin zu Gott zu führen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Anstatt das Volk zu Gott zu führen, führen diese Priester das Volk weg von Gott. Sie führen die Menschen weg von Gott, und das lesen wir auch in 1. Samuel 2, Vers 17. Dort heißt es: So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Diese Männer sind schuld daran, dass das Volk Israel die Opfer einfach missachtet hätte, dass es ihnen egal war. Und am Ende bleibt ein Volk zurück, das einen Gott hat, den sie nicht kennen, aber an den sie Erwartungen haben. Die haben trotzdem Erwartungen. Und ihr Glaube besteht aus Ritualen, aus Traditionen und Symbolen. Das Volk opfert aus Tradition, aber sie missachten das Opfer. Sie verlassen sich auf das Symbol der Gegenwart Gottes, sind ihm aber komplett fern. Die Bundeslade, die sie holen wollen, das war eigentlich das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und sie missbrauchen ihn als einen magischen Kasten, wie so ein Glücksbringer. Den nehmen sie mit. Und das Volk selbst hat die Beziehung zu Gott eigentlich längst verloren. Aber sie wollten Gott für ihre eigenen Zwecke nutzen. Die wollten eigentlich Gott so missbrauchen und sagen, hey, wir haben ein Ziel damit und darum nehmen wir Gott mit. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, musste ich feststellen, dass dieses Volk in einigen Punkten uns recht ähnlich ist. Ich glaube, vielleicht kennst du das, man verliert sich so ein bisschen im Alltag. Wir haben meistens einen recht vollen Alltag und irgendwie fehlt uns immer wieder Zeit, wir sind gestresst, es ist voll und dann leidet irgendwie alles Mögliche drunter und das Erste, was leidet, ist so die Beziehung zu Gott. Unser Alltag ist voll und am Ende heißt, ja, ich konnte keine Bibel lesen, da fehlt mir einfach die Zeit. Und dann geht auch noch die Gebetszeit vielleicht unter. Du betest kaum noch zu Gott, ist halt gerade voll stressig in deinem Leben, vielleicht hast du irgendwas Wichtiges zu tun und das Erste, was darunter leidet, ist meistens der Glaube. Und mit der Zeit wird die Beziehung zu Gott immer oberflächlicher und immer unpersönlicher. Und dann kommen wir sonntags in den Gottesdienst und singen einem Gott Lieder, von dem wir die ganze Woche eigentlich gar nichts hatten, mit dem wir die ganze Woche gar nichts am Hut hatten. Aber denen wir auch Erwartungen haben. Genauso wie das Volk Israel. Du und ich, wir haben doch Erwartungen an Gott, oder? Das würden wir vielleicht nicht offen und ehrlich zugeben, aber ich denke, deine Gebete, deine Wünsche oder auch deine Gedanken bringen genau das ins Licht. Du hast Erwartungen an Gott. Wir haben Erwartungen oder wir haben die Erwartung, dass Gott mein Leben zum Besten führt. Ich will, dass Gott mein Leben zum Besten führt. Und warum? Naja, ich bin Christ. Ich bin noch im Gottesdienst. Ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich bin auch in der Jugend. Ich mache auch einen Dienst. Ich bin voll aktiv. Ich mache bei der Bibelschule mit. Ich arbeite sogar im Teencamp mit. Da versucht man sich so Dinge aufzuschreiben oder vielleicht irgendwie vor Gott zu erwähnen. Sagt Gott, ich habe schon Erwartungen an dich, weil ich so viel mache. Wir erwarten, dass Gott unser Leben segnet. Wir erwarten, dass er uns ein gutes Leben schenkt. Wir erwarten von Gott finanziellen Segen. Wir erwarten von Gott Erfolg. Wir erwarten von Gott, dass er uns hilft bei wichtigen Entscheidungen. Wir erwarten, dass Gott die Ampeln in unserem Leben auf grün stellt, dass wir so eine grüne Welle haben und einfach durchstarten können. Das erwarten wir von Gott. Aber was passiert, wenn es nicht so läuft? Ich glaube, das kennt jeder. Was wenn du mal so eine richtig heftige Niederlage einfährst, wie das Volk Israel. Und ich glaube, das kennt jeder. Wenn es mal nicht so läuft, dann denkt man sich so, na gut, dann mache ich es halt doch selber. Dann nehme ich es halt selber in die Hand. Und dann schnappen wir uns wie dieses Volk, anstatt die Bundeslade, unser imaginäres Kreuz und ziehen auf eigene Faust los, ohne auf den zu achten, der eigentlich am Kreuz hing. Wir machen unser eigenes Ding, wie dieses Volk. Und wie oft besteht dein persönlicher Gottesdienst aus Erwartungen, aus Ritualen und aus Gewohnheiten? Und Gott selbst spielt bei all dem überhaupt gar keine Rolle. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott will mehr als dein Jubel. Gott will mehr als dein Jubel und dann ist es soweit. die Bundeslade wird endlich ins Lager gebracht. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, da sitzen die Soldaten, tausende Soldaten, niedergeschlagen in ihrem Lager, auf ihren Plätzen, sind niedergeschlagen, weil sie eigentlich verloren hatten. Und dann plötzlich sehen sie die Priester, wie sie in dieses Lager reinkommen und die tragen die Bundeslade. Und auf einmal schreit das ganze Lager auf. Und sie bekommen wieder neuen Mut. Die sind ermutigt und wir lesen davon, dass die Soldaten so laut jubeln, dass die ganze Erde bebt. Muss unfassbar gewesen sein. Ich kann mir das vorstellen, so endlich. Gott ist da, jetzt gehört uns der Sieg, wir werden gewinnen. Die Sache hat sich erledigt. Das Volk wird ermutigt und die Philister, sie hören dieses Schreien, dieses Jubeln und sie spüren, wie die Erde bebt und dann informieren sie sich, was ist da los? Und dann bekommen sie mit, die Bundeslade ist im Lager und die so, Mist, wir sind verloren, keine Chance mehr, wir gehen auf jeden Fall drauf. Und sie bekommen Angst, aber auch sie haben von Gott gehört. Sie haben von diesem Gott gehört, der die Ägypter geschlagen hat. Sie kennen auch die Geschichten. Und die einzige Motivation der Philister zu kämpfen ist, dass sie nicht die Sklaven von Israel werden. Sie rechnen damit draufzugehen, sagen, Hauptsache, wir sind keine Sklaven von denen. Sie sagt, lass uns Männer sein und kämpfen. Und interessant ist hier, wenn man sich das mal so durchliest und anschaut, dass die Philister viel mehr Ehrfurcht vor Gott haben als Israel selber. Die Philister, sie kennen Gott auch vom Hörensagen, und sie haben Angst davor. Sie fürchten ihn. Israel dagegen nicht. Und irgendwie ist es total traurig, wenn man diese Begebenheit anschaut. Dieses Volk Israel, das jubelt einem Gott zu, den sie eigentlich gar nicht kennen. Vielleicht vom Hörensagen. Und ehrlich gesagt, Gott beeindruckt dieser Lärm überhaupt nicht. Auch wenn es bestimmt unfassbar emotional war, das mitzuerleben. Gott beeindruckt dieser Lärm nicht. Das ist nur äußerlich. Einige Kapitel weiter, in 1. Samuel 16, Vers 7, sagt Gott Folgendes: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott schaut hier nicht auf das Jubeln der Menschen, das nach außen super beeindruckend gewesen sein muss. Gott schaut auf das, was sich in deinem Inneren befindet. Gott möchte das, was in dir drin ist, er möchte dein Herz haben. Und während das Volk ein äußerliches Glaubensleben führt, lesen wir von einer Person, die es wirklich ernst meint. Und es ist Samuel selbst. In Kapitel 3, da lesen wir von Samuel, wo er schläft. Samuel schläft nicht vor dem Tempel, sondern Samuel schläft in dem Tempel, da wo die Lade Gottes ist. Er ist Gott nah. Samuel sucht die Nähe zu Gott und im jungen Alter dient Samuel Gott von ganzem Herzen. Samuel verbringt Zeit mit Gott. Nicht oberflächlich, sondern er dient ihm. Er ist in seiner Nähe. Und während die Priester Hophni und Pinhas die Söhne Elis die Lade holen und ins Lager bringen, da wo der Lärm ist, da wo Jubeln ist, da wo sich vielleicht die Priester sogar feiern lassen, sagen, hey, wir sind jetzt hier mit der Lade Gottes. Wo war der, der es ernst meint? Wo war Samuel? Samuel war nicht dort. Samuel war nicht dort, wo der Lärm ist, wo der Jubel ist. Samuel war im Tempel und er ging seinem Dienst nach und er dient Gott. Wie oft stehen wir hier in dieser Gemeinschaft mit den Heiligen, mit lautem Jubel übertragen und unser Herz ist doch eigentlich wo ganz anders. Im Gottesdienst, da singen wir laut mit, da sind wir dabei. Und zu den Gebeten, die du hörst, dann gibst du den Amen dazu, während du mit deinen Gedanken doch eigentlich längst wo ganz anders bist. Vielleicht schon am Ende des Gottesdienstes und du überlegst dir vielleicht so, hey, was machen wir heute, nachdem der Gottesdienst vorbei ist? Im Alltag, da hilfst du gerne mit. Naja, weil es erwartet wird. Und vielleicht kommt es gut an. Andere sehen es und loben dich, aber Eigentlich tust du es gar nicht aus der Nächstenliebe. Eigentlich interessiert dich dein Nächster gar nicht. Du hältst dich vielleicht an äußere Regeln und Werte sind dir wichtig, aber in deinem Herzen trägst du Stolz, Neid und Bitterkeit mit dir herum. Du liest die Bibel, ganz einfach, weil es halt dazugehört. Das ist eine Gewohnheit. Aber eigentlich bist du gar nicht offen für das, was drinsteht. Es interessiert dich gar nicht so wirklich. Und das alles sind so Äußerlichkeiten. Das ist so wie das laute Jubeln vom Volk Israel. Und ganz ehrlich, Gott beeindruckt es nicht. Wenn du diese Dinge tust, dein Herz aber nicht bei Gott ist, dann ist es ein Glaube ohne Inhalt. Dann ist es leer. Aber das Schöne ist, es gibt Hoffnung. Und das möchte ich im dritten Punkt ansprechen. Der dritte Punkt ist, zurück zum Vater. Zurück zum Vater. Am Ende vom Kapitel 4, da lesen wir, das ist so, irgendwie kommt es so vor, wenn es fehl am Platz wäre, da lesen wir aber von einer Frau, die in den Wehen liegt, aber gleichzeitig auch im Sterben. Und es ist die Frau vom Priester Pinhas. Und sie bringt einen Sohn auf die Welt, dem sie einen sehr eigenartigen Namen gibt, und zwar den Namen Ichabod. Und dieser Name bedeutet so viel wie die Herrlichkeit ist gewichen. Für diese Frau ist nämlich gerade eine ganze Welt zusammengebrochen. Alles geht kaputt in ihrem Leben. Was ist passiert? Was passiert im mittleren Teil von Kapitel 4? Israel zieht ein zweites Mal in den Krieg, dieses Mal aber mit der Bundeslade. Und Israel wird verheerend geschlagen. Und ihr Plan, Gott als so ein Glücksbringer mitzunehmen, der geht einfach nicht auf. Und es sterben 30.000 Mann Fußvolk. 30.000 sterben und Gottes Verheißungen, die treffen ein. Das, was Gott versprochen hat, es trifft ein. Bei diesem Kampf sterben die Priester Pinhas und Hophni. Die Bundeslade wird von den Philistern mitgenommen, sie wird geklaut. Und als Eli das hört, fällt er rückwärts vom Stuhl, bricht sich das Genick und stirbt. Und das alles an einem Tag. Diese Frau, sie verliert auf einen Schlag eigentlich alles, alles, was ihr wichtig ist. Und irgendwie scheint die Situation total ausweglos zu sein. Die Bundeslade ist weg und somit ja auch die Herrlichkeit des Herrn. Und deshalb gibt diese Frau ihrem Sohn diesen Namen Ichabod. Und der Name ist eigentlich ein Ausdruck von tiefster Trauer und eigentlich von einer geistlichen Katastrophe, sagt das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Und ich denke, dieser Name symbolisiert hier einfach den wahren geistlichen Zustand von dem ganzen Volk Israel. Ganz einfach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Die Bundeslade ist weg. Und das Volk verliert eigentlich auf einen Schlag, das muss man sich mal vorstellen, auf einen Schlag die komplette geistliche Führung, alles weg. Keine Priester, kein Eli, keine Bundeslade, alles weg. Und sie verlieren eigentlich hier die Gegenwart Gottes in Form der Bundeslade. Israel wird mit einem Schlag die geistliche Grundlage genommen. Wo stehst du, wenn dein ganzes christliches Umfeld auf einen Schlag weg wäre? Auf einen Schlag, wenn es weg wäre. Stell dir das mal vor, das Gemeindehaus macht von einem auf den anderen Tag dicht. Es ist zu. Kein Gottesdienst mehr. Du siehst deine Freunde aus der Gemeinde nicht mehr. Du kannst deinem Dienst nicht mehr nachgehen. Du hörst keine Predigt mehr. Du hast keine Möglichkeit mehr, das Wort Gottes zu hören. Und dein Gemeindeleben würde von einem auf den anderen Tag komplett zum Erliegen kommen. Was würde von deinem Glauben dann noch bleiben, wenn alles weg wäre? Der Name Ichabod, der zeigt zwar den geistlichen Zustand des Volkes auf, aber der Name zeigt nicht, wie Gott wirklich ist. Gott ist nicht in einem Kasten eingesperrt. Er ist nicht in einer Bundeslade drin. Gott ist nicht weg, nur weil die Bundeslade weg ist. Auch wir tragen Gott. Nicht auf unseren Schultern, so wie die Bundeslade getragen wurde. Wir tragen Gott in unserem Herzen. Wir dürfen Gott nah sein. Wir dürfen Gott, mit Gott Gemeinschaft haben. Warum? Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Weil Jesus Christus den Weg freigemacht hat zum Vater. Das ist was Wunderbares. Und vielleicht merkst du, wie dein Glauben ohne Inhalt führst. Vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon immer wieder festgestellt und hast gemerkt, hey, da hat sich so viel Glaube ohne Inhalt eingeschlichen. Lauter Routinen, lauter Gewohnheiten, Tradition, weil es von mir verlangt wird. Und du tust, weil man es halt immer so gemacht hat. Ohne mit dem Herzen beim Vater zu sein. Da möchte ich dich heute einfach einladen, so wie der verlorene Sohn, zurück in die Gegenwart des Vaters zu kommen, der mit offenen Armen auf dich wartet. Amen.